Musste machen. Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast. Danny, welche Folge haben wir jetzt eigentlich gerade?
Die bisher wahrscheinlich populärste.
Ja, die werden wir auf jeden Fall haben in Staffel 1. Wenn das heute alles ein bisschen anders klingt und auch das Bild ein bisschen anders aussieht, hat es damit zu tun, dass Danny Pieler und ich heute Morgen losgefahren sind aus Magdeburg am Tag der Aufzeichnung und für diese Folge nach Aschaffenburg gefahren sind, in einen kleinen Ort nebendran, an einem See, in einem Hotel, treffen wir auf Felix Magath, der Mann, der von vielen fälschlicherweise allein nur Quelix genannt wird, der Mann, der dafür gesorgt hat, dass ich mich irgendwann in Fußball verknallt habe, weil er das Tor im Europapokal der Landesmeisterfinale geschossen hat nach 8 Minuten und ich das erste Mal lange wach bleiben durfte, der Mann, der bei Bayern Titel geholt hat, der Mann, der mit Wolfsburg wahnsinnige Titel geholt hat und der Mann, der auch als ein Retter bezeichnet wird. Danny hat heute ein Zitat gefunden über Sie, Herr Magath. Wir grüßen Sie natürlich erstmal.
Ja, dann. Schönen guten Tag.
Ein Zitat gefunden, wo ich gesagt habe, das darfst du ihm nicht sagen, weil das hat er 100 Mal gehört. Ich schlage vor, du sagst das Zitat mit dem Retten und Herr Magath sagt uns dann, wie oft er es schon gehört hat.
Ich muss dazu sagen, Herr Magath, da stand nicht drunter, wer das gesagt hat, aber das können Sie wahrscheinlich mir gleich sagen.
Ja, nur geführt oft.
Es ging um die Titanic, ja. Herr Magath hätte die Titanic nicht vom Untergang gerettet, aber die Crew und die Insassen.
Die Überlebenden.
Die Überlebenden wären genau. Topfit gewesen. Ja, genau. Das hatte mir heute Morgen um 5.20 Uhr so ein tolles Lächeln ins Gesicht gebracht. Deswegen freue ich mich, dass Sie da sind. Von mir auch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Und Jagendorf hat gewusst, wovon er spricht.
Damit sind auch die Verhältnisse geklärt. Ich war sehr klein und sehr jung, als Herr Magath noch aktiv war als Profi. Und Danny musste ich erstmal einen Großteil der Mannschaft, mit der Sie damals beim HSV die Titel geholt haben, musste ich erstmal erzählen, wer da so mitgespielt hat. Und Danny hat einfach dann auch gesagt, die Namen sagen mir irgendwas, aber es regt sich überhaupt nichts. Aber das bringen wir alles heute in diesem Podcast zusammen. Natürlich geht es als erstes um Amateurfußball. Dann würde ich mich freuen, wenn wir ein bisschen eine Einordnung zur Fußball-EM machen könnten. Mhm. Und vielleicht haben wir hinten raus ein bisschen Zeit für eine kleine freie Fragerunde, weil ich kann mir vorstellen, dass so zwei fußballverliebte Menschen, wenn sie mal so einen hochkarätigen Macher im Fußball vor der Nase haben, dass da Fragen uns einfallen. Du hast ein schönes Zitat auch gefunden über die Nachwuchsarbeit, das gestern, glaube ich, von Herrn Magath gerade erst getätigt wurde.
Ja, dass es tatsächlich zu wenige aus den Amateurvereinen in den Profibereich schaffen. Und da habe ich mir im Artikel, ist es ja meistens so, dass das immer nur als Headline genommen wird, aber gar nicht so richtig rauskommt, warum Sie das gesagt haben. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, warum Sie denken, dass zu wenig aus den kleinen Amateurvereinen und Amateurligen es den Sprung in den Profibereich schaffen.
Ja, weil ich das halt auch am eigenen Leib selbst erfahren habe. Ich war 15, als ich das erste Angebot vom 1. FC Nürnberg bekam. Und jetzt für die jetzt da mit dabei sind, die Jüngeren können sowas halt schlecht nachvollziehen. Denn die Informationen vor 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren war ja eine andere, oder die Information, als sie heute ist. Und von daher war Nürnberg, auch wenn es nur 200 Kilometer sind, von Aschaffenburg halt ewig weit weg. Und es war im Grunde ganz woanders und es war viel, viel höher als Aschaffenburg. Und insofern habe ich mir das nicht zugetraut und bin lieber bei meinem Heimatverein geblieben, beim TV, habe da weiter Fußball gespielt, bis ich aufgrund meiner nicht so überzeugenden Schulnoten letztendlich gezwungen war, mir auch irgendwo vielleicht nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann habe ich angefangen, meine Fußballkarriere zu beginnen, indem ich zu dem höchstspielenden Verein in Aschaffenburg, das war damals Viktoria Aschaffenburg, in der Oberliga, also Amateuroberliga, gewechselt bin. Nach 2 Jahren dann bei Viktoria Aschaffenburg bin ich nach Saarbrücken gewechselt, nochmal in die zweite Liga, bevor ich dann beim HSV 10 Jahre lang in der Bundesliga gekickt habe.
Okay, so klingt das in der Einwertung natürlich komplett anders, als man vermuten könnte, wenn man das Zitat liest. Das heißt, es war für Sie nicht möglich, also nicht möglich, Sie hatten sich nicht zugetraut aufgrund von infrastrukturellen genau. Themen oder familiären Themen, weil Sie Ihre Region nicht verlassen wollten?
Nein, nicht von innen, nicht, das hat mit der Region oder mit dem Verlassen nichts zu tun. Ich habe mir nicht zugetraut, so gut zu sein, dass ich da mitspielen könnte, weil der SFC Nürnberg war damals gerade deutscher Meister geworden. Ja. Das war halt wir ganz, ganz, ganz oben. Damals hatte man, wie gesagt, nicht so viele Informationen und deswegen hat man sich überhaupt nicht getraut, daran zu denken, dass man da eventuell mitspielen könnte. Und insofern habe ich mir das auch nicht zugetraut. Ne? Aber dann, weil eben die Entwicklung anschließend gezeigt hat, eigentlich hätte ich es vielleicht doch machen können. Bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es so wie mir eben auch vielen anderen Amateurspielern geht oder auch Jugendspielern, die sich einfach nicht zutrauen, höher zu spielen und deswegen dann unter ihren Möglichkeiten bleiben.
Okay. Wie siehst du das, Danny, wenn du das so beobachtest, weil du, Danny arbeitet hier und da auch beratend für einen Amateurfußballverein. Ja. Wie nimmst du das wahr?
Also es sind für mich so zwei Ebenen. Ich glaube schon, dass das stimmt, was Sie sagen. Wenn man jetzt aber sieht, dass man, jetzt nimmt man mal einen Jugendspieler von einem kleineren Profiverein, der ein Angebot von einem Top-Profi-Verein bekommt. Ich sage jetzt mal, wenn wir zum ersten FC Magdeburg sprechen, wo wir herkommen, zweite Liga und der Spieler ist dort also ein sehr guter Spieler und kriegt ein Angebot vom VfL Wolfsburg, RB Leipzig, Hertha BSC. Ja. Die trauen sich das sofort zu. Das hat sich komplett geändert. Auch beratermäßig, durch Berater, durch Social Media, durch den gesellschaftlichen Wandel. Aber was Herr Magath fairerweise sagt, im Amateurbereich stelle ich tatsächlich fest, dass viele Spieler nicht bereit sind oder sich das nicht zutrauen, aus der 7., 8., 9. Liga beispielsweise in eine 6. oder 5. Liga. 5. Liga wäre Oberliga in unserer Region, dass sie sagen, wirklich dann, sie trauen sich das nicht zu, dieser Sprung ist zu hoch. Und das beschreibt das ja, was Sie auch gerade gesagt haben. Ja.
Könnte das im Umkehrschluss ein Grund dafür sein, dass wir so ein kleines Nachwuchsproblem haben?
Ja, also bin überzeugt davon, dass das Nachwuchsproblem halt selbst gemacht ist. Die Idee, man hat ja immer Ideen, theoretische, wie der DFB mit den Nachwuchsleistungszentren, die konnte man natürlich haben. Aber wie gesagt, die Theorie, dass halt, sagen wir mal, durch einen besseren Rasenplatz oder durch ein Kraftraum mit höchst modernen Geräten, ein junger Spieler, halt ein besserer Fußballspieler wird. Die Idee ist zwar verlockend, aber ganz so einfach ist es halt dann doch nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt halt dann auch da die umgekehrte Situation als zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Wie gesagt, ich habe und viele andere haben sich es nicht zugetraut. Heute trauen sich viele junge Spieler, es geht halt nicht nur um Spiele, weil es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Viele junge Leute trauen sich heute sehr schnell sehr viel zu. Und dann natürlich oftmals zu viel und scheitern deshalb, weil sie zu früh einen Schritt machen, für den sie noch nicht bereit sind.
Wie würden Sie denn oder hätten Sie eine Idee, wie man das mit den Nachwuchsleistungszentren, mit der Sichtung und so weiter besser machen könnte?
Ja gut, also
effektiver vielleicht auch?
Ja, nein, es ist jetzt so, ich bin, wenn Sie mich fragen, kein Jugendtrainer und ich bin auch kein Amateurtrainer, ich bin Profitrainer. Von daher habe ich eine andere Sichtweise darauf und ich beschäftige mich nicht ständig mit Jugendtraining. Deswegen, ich habe auch ja nur die Nachwuchsentwicklung kritisiert, weil abzusehen war schon vor mehr als 10 Jahren, dass eben die Spieler, die aus den Nachwuchsleistungszentren rausgekommen sind, vielleicht doch nicht ganz so ausgebildet waren, wie es sich für einen Profiverein gehört hätte. Und wie gesagt, wir können ja auch, wenn wir jetzt halt zurückblicken, wie gesagt, ich rede nicht aus der heutigen Sicht, sondern ich rede davon, dass ich eben diese Nachwuchsentwicklung schon vor 13, 14 Jahren kritisiert habe, weil ich eben, wie gesagt, als Bundesliga-Trainer gesehen habe, im Moment, so wie der junge Spieler jetzt da ankommt, das war eben da auch schon die ersten Ansätze, dass dann junge Spieler zur Bundesliga-Mannschaft gekommen sind und die hatten keine Scheu, sondern die haben eigentlich teilweise gespielt, also die waren 18 oder 17, haben aber gespielt wie ein 7- oder 38-Jähriger. Versteht, also so mit Auge, ne? Nicht zu viel laufen, die anderen laufen lassen und dann nur mit dem Außenriss und so schön Pässchen spielen. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich dann aus meiner Sicht falsch, denn ein junger Spieler, der muss auffallen, weil er halt zu viel machen will, weil er halt zu viel Ball haben will, zu oft Aktion haben will, weil er zu unruhig ist, weil er will, aber nicht, weil er schon mit Auge, ne, mehr sieht als der 28-Jährige und dann halt den Älteren laufen lässt und er dann wartet, bis der Ball kommt.
Ich gucke die ganze Zeit, merkst du, Danny, wie ich immer von Herrn Magger zu dir und wieder zurückgucke, weil du natürlich jetzt immer mit deinen Mitte 30 immer schon geredet hast wie so ein alter Sack und so weiter und das scheint ja auch okay zu sein. Wie war das, als du so jung warst? Warst du so einer wie Herr Magger fordert oder warst du auch schon mit 18 so wie du jetzt bist?
Nein. Es war tatsächlich noch diese Generation, die Herr Magger gerade beschrieben hat. Also ich glaube, dieser mit mir, mit meinem Jahrgang, ich bin Jahrgang 88, da kam so ein bisschen diese Wende der Generation rein. So 3-4 Jahre nach mir war das schon wieder ein Stück weit anders, aber ich war immer noch die Generation, die Jungen holen die Bälle, die Jungen holen die Tore, die Jungen müssen im Training für die Älteren mitlaufen. Im Kreis gab es keine Widerrede, also im Eck gab es keine Widerrede vom jungen Spieler. Du bist halt dreimal gelaufen und wenn der ältere Spieler gesagt hat, ich war nicht am Ball, dann bist du trotzdem nochmal reingegangen.
So sieht's aus.
Und diese Generation, aber die hat sich komplett verschoben. Also ich mache es immer so an dem Jahrgang 93, 94, 95 fest. In der Entwicklung merkst du denn schon, dass die gerade, und das war glaube ich dieses NLZ-Thema, die hatten in den letzten 3-4 Jahren denn diese Jahrgänge NLZ-Ausbildung oder so ein Aufstieg des NLZ, was ja immer, es dauert ja eine gewisse Zeit lang, bis man NLZ wird. Und das hat man dann auch schon in unserer Region gemerkt, dass die Spieler da rauskamen, irgendwie ein anderes Denken hatten vom Fußball, diese Entwicklung auch innerhalb der Gesellschaft. Und da bin ich komplett bei Magath, dass sich das extrem gedreht hat.
Wenn ich euch beiden jetzt zuhöre mit meiner internationalen Kreisliga-Altherrenkarriere, dann könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, die NLZs haben dafür gesorgt, dass die jungen Spieler, ich sag einfach mal, so einen richtigen druckbaren, so eine Terrorschlagzeile, dass sie da versaut wurden. Ist das, was du damit sagen willst?
Nein, ich will das gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder falsch ist. Ich will auch nicht sagen, dass so wie wir damals waren und wie wir es von älteren Spielern beigebracht haben, ob das damals gut war. Das war aber damals der Fußball. Und ich glaube, der Fußball, also die Gesellschaft, haben sich dahingehend komplett gedreht. Es ist ja, wenn ich es jetzt auf die berufliche Ebene sehe, wenn jetzt ein 18-, 19-Jähriger in ein Unternehmen kommt als Auszubildender, du als Student oder als fertiger Student mit 23, die haben ja nicht mehr so diese Einstellung, dass die sagen, okay, ich muss jetzt hier erstmal die ersten 3 Monate richtig Gas geben. Ich hatte da eine spannende Anekdote, da war ich noch beim anderen Arbeitgeber und da sagte mir eine junge Mitarbeiterin, die frisch ausgelernt hat, also es war damals meine Mitarbeiterin, na Mensch, Herr Piele, ich habe jetzt hier am Freitag 4 Stunden länger gearbeitet, das war in der ersten Arbeitswoche als Festangestellte, ich würde Montag gern 4 Stunden später kommen.
Und das kann man ja mal fragen. Ja.
Na, es war, glaube ich, auch keine Frage. Ja. Und da merkst du, das ist halt in allen Bereichen so dieses neue Denken und das ist ja auch vollkommen okay, weil ich glaube, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen, ohne das bewerten zu wollen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es ist einfach eine veränderte Gesellschaft und ich glaube, das merkst du im Fußball, das merkst du im beruflichen Alltag, vielleicht auch innerhalb der Familie. Das ist einfach so und ich glaube, es ist eine neue Denkweise erforderlich.
Ich glaube, wir werden da jetzt auch keine Lösung finden, weil wir beide reden oft genug drüber, haben oft genug auch Menschen, die uns dafür kritisieren, was wir so für Ideen haben. Herr Magath ist Profitrainer, deshalb würde ich sagen, schließen wir an der Stelle ab. Nur eine abschließende, humorvolle Frage. Sie haben ja auch dieses Buch geschrieben, darauf soll ausdrücklich hier auch nochmal hingewiesen werden, Gegensätzliches. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Auf einer Bühne mit Didi Hallerford, das ist eigentlich eine geile Geschichte. Jeder, der gefragt hat, wieso fahrt ihr zu Herrn Magger, ich sage, den haben wir kennengelernt in Dessau. Wo? Bei Didi Hallerford. Ich finde, das ist einfach eine mega Fame-Geschichte. Da stand auch so drin, dass eigentlich dieser Schritt in den Profifußball ihnen den Lebens Lauf auch so gerettet hat, weil dann auf einmal Schluss war mit Schnäpschen nach dem Spiel und so weiter. Das wurde da so relativ deutlich beschrieben.
Nein, also da haben sie sich verlesen.
Sicher?
Ja, ich habe also kein Wort darüber geschrieben, dass ich aufgehört hätte mit dem Trinken. Ich habe nur mehr trainiert.
Okay, das passt ja in den Amateurfußball rein, dann ist es nur andersrum, ja. Da wird mehr getrunken und weniger trainiert.
Jetzt merkt ihr, dass hier zwei graue Medienwölfe sitzen, Herr Magath und ich. Ihr müsst jetzt nachlesen, wer von uns beiden recht hat. Also kauft euch das Buch und schreibt uns eine Nachricht. Wollen wir reinrutschen in eine Betrachtung auf die Fußball-EM? Zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung ist es noch ein Tag, dann gibt es das Auftaktspiel. Deutschland gegen Schottland. Willst du, weil du bist bei dem Spiel in München, willst du dich ein bisschen vorbereiten lassen von der Magath?
Ja, ich habe hin und her recherchiert in Vorbereitung. Ich habe aber nichts gefunden, was auf einen Tipp von ihm hinweist. Ich habe nur gelesen, das deutsche Team kommt bis ins Halbfinale. Das ist auch eine These, die mich immer überrascht, weil dann heißt es ja, im Halbfinale ist Schluss. Ist Ihr Turnierwurm schon so, dass Deutschland im Halbfinale auf Gegner X trifft und dann ausscheidet?
Nein, also so verfolge oder so betrachte ich ein Turnier nicht, sondern ich betrachte einfach die Mannschaft, unsere Mannschaft, unsere Spieler und sehe das sogenannte Potenzial in den Spielern und daraus schließe ich, wenn man noch berücksichtigt, dass bei einer Heim oder bei einem Heimturnier, kann ja egal, ob WM, EM oder sonst was, ist es doch, muss man halt wahrheitsgemäß sagen, meistens so, dass die Heimmannschaft mehr Unterstützung bekommt als jetzt die Mannschaften, die von außerhalb, also aus anderen Ländern kommen. Und insofern kann man da mit Rückenwind rechnen und wenn ich eben dann noch das Potenzial der Spieler sehe, sage ich, das muss bis mindestens Halbfinale durchkommen, dann ab dem Halbfinale, ja, dann brauchen sie bei im Spiel manchmal auch ein bisschen Glück oder wir müssen halt wissen, wie ist die Verletzten-Situation, wie ist die konditionelle Verfassung der Spieler, denn es sind ja dann noch ein paar Spiele in kurzer Zeit. Und von daher kann man jetzt als Außenstehender keine Aussage treffen, ob das jetzt dann der Titel wird oder der dritte Platz oder was weiß der Teufel. Ne, aber das Halbfinale, das ist aus meiner Sicht, wird die Mannschaft das erreichen und dann wäre das aus meiner Sicht auch ein Turnier, was man als gut für unsere Mannschaft bezeichnen könnte.
Ja, definitiv. In Anbetracht der letzten anderthalb bis zwei Jahre wäre ein Halbfinale ein grandioser Erfolg. Ich sage sogar, dass aufgrund der in meiner Meinung sehr, sehr starken Gruppe das Weiterkommen der deutschen Gruppe, die finde ich tatsächlich von den Mannschaften sehr, sehr stark.
Die Vorrunde?
Ja.
Oh, auf den Moment habe ich gewartet. Jetzt machen Sie ihn richtig nass, Herr Magath. Machen Sie nass.
Ich hab das immer nur anders in Erinnerung. Ich hatte immer nur das Gefühl, dass alle, also die Gruppenphase schon alle abgehakt haben.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist ja auch das Eröffnungsspiel gegen läuferisch sehr, sehr starke Mannschaft. Ich glaube, Schottland hat die besten Laufwerte gehabt in der Qualifikationsrunde. Und dann kommt dann eine spielerische und Deutschland legt da jetzt wieder andere Werte. In die Waagschale, technisch starke Spieler, viele, viele Passsituationen, kaum hohe Bälle. Man wünscht sich an Deutschland einen Stoßstürmer, der vorne die Bälle reinköpft. Aber man hat im Spiel ungefähr anderthalb Flanken. Ja, dann ist es für einen Stürmer natürlich relativ schwer, Tore zu schießen. Deswegen sage ich, Schottland als Auftaktgegner in meinen Augen sehr, sehr schwierig. Mit viel Euphorie kann man da reinstarten. Und die anderen beiden Gegner halte ich für auch aktuell nicht leicht schlagbar.
Wie bewerten Sie Schottland?
Ich habe also jetzt nicht so wie unser Freund
Danny
die gute oder die überragende Statistik. Ich habe nur den Eindruck von Schottland, ne, was es da alles gibt und wie da Fußball gespielt wird. Und die Schotten haben eine gute Einstellung, ne, die sind tough, die hauen rein. Und von daher, mittlerweile spielen auch die meisten Schotten nicht in Schottland, sondern in England, also die aus der Nationalmannschaft. Und von daher kann man davon ausgehen, dass die Schotten schon gute Einzelspieler in ihrer Mannschaft haben, sodass auch ich glaube, dass eben Gefahr in der ersten Partie gegen die Schotten liegt, weil zu Beginn so eines Turniers ist jeder noch ein bisschen unsicher, weil man hat keine Wettkampfpraxis, ne? Auch unsere Spieler, also die, ja, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber die so Spiele vorher, die sind nicht so richtig zu bewerten und die bringen auch nichts. Ich habe jetzt keine Ahnung, also wie gesagt, ich führe keine Statistik, habe nur mitgekriegt, dass auch halt bei den Spielen immer sehr viele Wechsel stattfanden. Also da kann von Einspielen oder sowas eben keine Rede sein. Insofern ist die erste Partie mit Unsicherheit geprägt und ja, je nachdem, wie unsere Mannschaft da auftritt, kann das gefährlich werden, da gebe ich ihm schon recht.
Wenn du da mit dem Unentschieden startest, dann ist so die Diskussion gleich am...
Das wäre der Worst Case, also Deutschland muss schon gewinnen, um auch super in das Turnier zu starten, weil du hast ja in den letzten Turnieren gesehen, dass wenn das Auftaktspiel nicht gewonnen wurde, ich glaube, exemplarisch war bei der letzten WM, glaube ich, als man gegen Japan verloren hat, glaube ich.
Japan,
da war ja sofort die Medienwelle da, man hat auch eine Reportage gesehen, das wäre schon wichtig, aber da liegt halt die Gefahr. Deutschland ist in meinen Augen in der Abwehr nicht gefestigt und Schottland wird jetzt nicht aktiv das Spiel gestalten wollen, sondern eher, ich denke, über das schnelle Umschaltspiel kommen und da liegt in meinen Augen die wirkliche Gefahr.
Und also da gebe ich ihm auch wieder recht und zwar, ich habe da einen anderen Aspekt, weil eben die Spiele, die wir in den letzten Monaten hatten, alles nur Freundschaftsspiele waren. Und man muss halt aufpassen, wenn man Freundschaftsspiele mit jetzt so Turnierspiele, wo es um die Wurst geht, vergleicht. Wir hatten die Franzosen, die haben aus meiner Sicht nicht so richtig dagegen gehalten. Die wollten ein bisschen spielen.
Das ist mein Turnierfavorit.
Naja, ich bedauere Sie ja.
Das sind die Sätze, weshalb ich mich auf diesen Podcast gefreut habe.
Aber macht ja nichts, aber solche Freundschaftsspiele, da muss man vorsichtig sein, wenn man die beurteilt. Deswegen, ich gucke da gar nicht so genau hin, weil die eben eigentlich nicht so richtig was hergeben. Deswegen bin ich da völlig Ihrer Meinung, dass wir, was die Defensive angeht, noch nicht so klar sehen, wie gut wir eigentlich sind oder wie gut wir nicht sind. Ja, deswegen, das ist so eine Unbekannte, aber ich vertraue halt im Gegensatz zu anderen da auf unseren Torhüter, weil den habe ich ja trainiert und von daher bin ich überzeugt, dass er seine Leistung bei diesem Turnier bringen wird und uns dann in solchen Spielen auch im Turnier hält.
Das ist exakt die Frage, auf die ich jetzt gekommen wäre. Ich stelle sie auch nochmal richtig, um auch vielleicht Danny noch aus der Reserve zu locken. Sie spielen natürlich um das Theater, die Diskussion um Manuel Neuer an, da spielen sie drauf an. Da gehört ja zur Defensive dazu. Ich habe jetzt schon rausgehört, Sie finden es unsäglich, was da jetzt gerade gemacht wird mit dem Neuer, dass da so eine Diskussion aufkommt, so kurz vor einem Turnier.
Ja, was heißt gut, dann diese Diskussion muss er sich stellen, weil er hat ja Fehler gemacht, ist gar keine Frage. Aber Manuel Neuer ist halt auch ein Profi und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum, wieso er in welcher Verfassung er da war, hat Fehler gemacht, aber Fehler macht jeder Spieler. Auch ein anderer Torhüter macht Fehler. Und ich kann natürlich einen Menschen bewerten, wenn ich ihn bewerten will, nach Fehlern. Ne, was hat er denn da schon wieder für einen Fehler gemacht? Den kann ich dann in den Vordergrund stellen und nur über diesen Fehler reden. Oder ich kann eben die ganzen 90 Minuten nehmen und sagen, ja gut, wenn ich die 90 Minuten sehe, dann hat er eigentlich eine gute Partie gemacht. Hätte er diesen Fehler nie gemacht, wäre er vielleicht sogar der beste Mann gewesen. Ne, und so, also kann ich ja so... Das kann der Fan natürlich machen, aber so kann ich ja als Profitrainer nie an eine Sache gehen. Ich muss ja die Leistung insgesamt beurteilen und nicht mich an Fehlern aufgeilen, die jemand macht.
Was sagst du?
Ich sehe das komplett genauso. Also zumal ja auch der Staff-Team und das Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft ja nicht nur eine Einwertung dieser 90 Minuten hat, der Testspiele, sondern in der Regel anderthalb bis zwei Trainingseinheiten pro Tag, plus nochmal Einzel-Torwart-Training, da kriege ich ja Torwart-Trainer ein Gefühl, also ich bin komplett bei Herrn Magath. Ich sehe das noch mal ein Stück weiter, wenn ich jetzt sehe, was wir auch defensiv generell da in den Spielen zeigen, ist das von dem gesamten Verbund, und da ziehe ich jetzt mal die beiden defensiven Mittelfeldspieler auch mit da rein, auch nicht das Beste vom Ei. Ja, und ich gerade,
das ist das Beste vom Ei, das Weiße oder das Gelbe, den ich.
Ich weiß nicht, es kommt doch immer als erstes da und nein, Spaß. Aber ich glaube, was uns da tatsächlich fehlt, ist für mich ein gestandener Innenverteidiger. Das sehe ich tatsächlich so in der Verteidigung und da hätte auch ein Linksverteidiger. Also, ich habe gestern ein Zitat gelesen von Julian Nagelsmann, der sagt, dass Maximilian Mittelstädt von der Statistik her der drittbeste Linksverteidiger in Europa ist. Ich weiß nicht, welche statistischen Werte jetzt da rangezogen wurde, ob es die meisten Sprints sind, sondern die beste Laufleistung. Aber mit dieser Aussage, die hat mich schon ein bisschen irritiert, weil ich glaube, Maximilian Mittelstädt kam ja aus der zweiten Liga letztes Jahr. Von Hertha BSC zu, genau. Und ich hat mich schon ein bisschen verwundert. Man kann natürlich auch Spieler stark reden. Das ist ja Nagelsmann, ähnlich wie Guardiola, ein sehr, sehr guter Trainer drin. Aber da sehe ich halt in meinen Augen das ist das größte Problem, gerade auf der Linksverteidigerposition als auch in der Innenverteidigung, dass das in zum Turnierverlauf
also manche Tore bringt. Warum er es nicht zum Profi geschafft hat, ist mir ein Rätsel.
Wirklich?
Ja, ja.
Der arme Maximilian Mittelstädt. Ich fand ihn super, weil er coole Interviews gegeben hat nach dem Frankreich-Spiel.
Also ich meine das überhaupt nicht respektierlich. Der hat eine super, super Saison gespielt, genauso wie die anderen beiden, die von Stuttgart dabei sind. Aber das zeigt halt unsere Denkweise in Deutschland, dass wir immer noch denken, wir sind eines der Top 3 Nationalmannschaften der Welt und wir haben, glaube ich, so gefühlt 5 bis 8 Jahre Rückstand auf andere Nationen, was das angeht. Ich glaube, wir können in ein paar Jahren wieder eine richtig gute Mannschaft haben. Aber wenn du jetzt durchgehst und guckst, wie viele Spieler der deutschen Nationalmannschaft eigentlich Weltklasse-Profis sind, dann fallen mir da vielleicht 2 ein und vielleicht 2, die auf dem Weg dahin sind und dann war's das.
Ich habe eigentlich ja Herrn Magath eingeladen, weil ich dachte, da kommen die Zitate wie Donnerhall. Das war jetzt auch, also was man jetzt nicht so richtig sehen kann, wenn man an Danny vorbeiguckt, guckt man so auf so einen See und gerade so eine Art Flutwelle nach diesem Zitat über den See gehuscht. Wie würden Sie das, was Danny gerade gesagt hat, einordnen aus Ihrer Sicht, Herr Magath?
Na gut, ich habe jetzt wieder zufällig ja auch den Maximilian Mittelstädt trainiert.
Wollte ich fragen, als Sie den Rettungsversuch mit Hertha BSC unternommen haben?
Der Rettungsversuch.
ja, stimmt, also die Rettungsarbeit.
Die Rettung, ja, so die meinen Sie, ja. Das war vor ein paar Monaten und da habe ich den Spieler ja erlebt. Er hat natürlich sich deutlich verändert, er hat mehr Selbstbewusstsein, als er damals hatte und es ist auch eine ganz andere Situation. Es ist ein feiner Spieler, es ist ein guter technischer Spieler, der über die linke Seite offensiv einiges machen kann und dadurch, dass er eine starke Saison gespielt hat, ist er, wie gesagt, deutlich selbstbewusster und hat eben auch bessere Lösungen nach vorne. Aber in der Defensive, da hat er vielleicht die eine oder andere Schwäche und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er die jetzt auch verbessert hat, das war jetzt so bei den Spielen nicht so deutlich zu erkennen. Ich sagte ja schon, die Mannschaft war aus meiner Sicht defensiv nie so gefordert, dass man da ein klares Bild jetzt hat, aber es könnte da ein Schwachpunkt schon sein.
Bei den Sätzen, die du gerade auch formuliert hast, in Hinsicht auf die Statistiken und wo du nicht weißt, wo Herr Nagelsmann die Statistiken hernimmt, hat es bei mir gleich geklickert. Ich habe mich erinnert an unser Interview, als wir uns kennenlernten, dass sie da hier und da auch mal eine suffisante Bemerkung rund um Laptop-Trainer und Performance und so weiter gesprochen haben. Ist das aus Ihrer Sicht eine zumindest diskussionswürdige Entwicklung, dass zu sehr auf so Zahlen in Kästchen geguckt wird oder so?
Also ich habe das sicher nicht gemacht, aber Sie haben natürlich recht und ich habe nie was anderes gesagt. Ich bin kein Freund davon, Menschen nach Zahlen zu beurteilen. Ich wundere mich, ne, in dieser heutigen so menschlichen Zeit, weil jeder redet ja von sozial und was weiß ich und alle sind freundlich und alle sind nett und dass man dann halt Menschen nach Zahlen beurteilt, das befremdet mich irgendwie, weil ich beurteile also lieber Menschen nach Augenschein, nach Hören, was sie sagen, nach Riechen und Fühlen und von daher brauche ich den Eindruck des Menschen, um ihn zu beurteilen und ob der jetzt 3,4 Kilometer läuft oder ob er 24 km/h schnell läuft oder ob er rückwärts läuft, das ist mir eigentlich völlig egal.
Da liegt nochmal, um das nochmal kurz zurückzugehen, natürlich auch der Unterschied zu den Nachwuchsleistungszentren.
Ja.
Da gibt es ja jährlich oder halbjährlich Beurteilungsbögen. Mhm. Und der hat in der Regel so 3 bis 5 Seiten. Und auf den ersten 3 stehen die Statistiken, die Entwicklungen, wie viel Startelf-Einsätze, wie viele Minuten, wie viel Sprints, wie viel kmh, wie viel Laufleistung insgesamt, Laufverhalten, in welchen Zonen man sich bewegt hat. Und auf der letzten Seite steht die persönliche Eignung oder persönliche Einschätzung. Genau das ist das, was Herr Magath gerade beschrieben hat, dass dich das auch komplett gedreht hat. Ja? Also im Endeffekt bist du ja wirklich, und so hat unser ehemaliger Gast gesagt, also widersprochen, wir hatten einen ehemaligen NLZ-Leiter zu Gast vom 1. FC Magdeburg, der gesagt hat, dass Spieler ja keine Nummern sind. Aber wenn man das so sieht, sind sie halt einfach nur noch Nummern beziehungsweise Kaderplatznummern, Daten.
Ich bin da so hin und her gerissen, weil einerseits bin ich natürlich Fan von Herrn Magath und komme ja auch aus der Zeit, bin da sozialisiert, Straßenfußball, beim Tennisball, gehe auf Gullis und so weiter. Und die was geworden sind, waren halt auch kernige Typen und so weiter und kann es komplett auch fühlen, was Sie da gerade gesagt haben, weil ich glaube, ein Eindruck in einem Training, wie jemand eine Haltung hat, Körperhaltung, Körpersprache, ob er Augenkontakt halten kann, wenn es um Kritik geht oder sonst irgendwas, das kann ich nachvollziehen. Andererseits bin ich auch ein Fan von dieser Geschichte Moneyball, das war diese andere Sportart. Kennen Sie den Film? Geht's um eine amerikanische Baseballmannschaft, die kein Geld hat und wo eine Formel entwickelt wurde, wo kommen nach den Wahrscheinlichkeiten...
Die Amerikaner können vielleicht Baseball und dann können sie vielleicht ihre Statistik auch nehmen. Aber hören Sie mir doch auf beim Fußball mit Amerika. Ich kann mich doch nie an den neuen... Entschuldigung, vielleicht ist jetzt ein Irrtum, weil an den Zeiten, wo ich dann noch aktiv tätig war im Fußball, da haben wir über amerikanischen Fußball nie gesprochen, denn der deutsche Fußball war zwischen 1 und 3 und der amerikanische Fußball war irgendwo etwas tiefer. Das mag sich jetzt mittlerweile etwas angenähert oder vielleicht haben auch die Amerikaner uns überholt. Dann haben sie dann wieder recht, dann ist es vielleicht besser, wir schauen mal, was die Amerikaner machen. Aber das ist halt nie mein Anspruch und das würde ich auch nicht empfehlen, weil ich glaube, dass wir hier schon eine viel längere und bessere und größere Fußballtradition und auch Liga haben. Nur wenn wir die Liga weiter so klein machen, wie wir es dabei sind, ja, dann können wir uns vielleicht mal bei den Amerikanern was abgucken.
Ging gar nicht nur um die Amerikaner, sondern um die Theorie, dass gute Zahlen eine Wahrscheinlichkeit erhöhen irgendwie. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Bewerten kann ich es auch nicht. Da bei diesem einen Film, und die Geschichte ist ja wirklich passiert, hat es funktioniert, in anderen Sportarten auch. Bin gespannt, wie sich das im Fußball weiterentwickelt.
Du hast mich ja mal gefragt, warum ich kein Profi geworden bin.
Du hast gute Zahlen.
Zum einen war meine Laufleistung damals ja schlecht.
Du wärst Herrn Magath als Lieblingsspieler gewesen.
Ich hab den Fußball nicht so verstanden wie heute. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn heute komplett verstanden habe, aber die Linksverteidigerposition ist dafür augenscheinlich, wie schnell man eigentlich Fußballprofi und Nationalspieler werden kann. Wenn man mal die Linksverteidigerposition... Und deswegen sage ich, ich bin Linksfuß, also ich kann mit beiden Füßen, aber mit meinem Linksfuß, mein linker Fuß ist mein starker. Ich damals schon diese Denkweise von heute gehabt hätte, entweder linker Innenverteidiger als Linksfuß oder linker Außenverteidiger. Dann musste man die Spieler durchgehen, die letzten Turniere dabei waren, angefangen von David Raum bis Gosens, jetzt Maximilian Mittelstädt, da kam keiner aus dem Topverein. Zum einen, weil die Topvereine da auf ausländische Spieler setzen und weil es kaum linke Füße gibt, also auf dieser Position. Deswegen sage ich, als Linksverteidiger mit dem Kopf von heute, vielleicht noch mit ein bisschen Glück, das hätte was werden können.
Ist der letzte gute Linksverteidiger Schmelle gewesen?
Das musste Jogi Löw fragen.
Kommt nämlich aus Magdeburg. Und deshalb haben wir so eine bestimmte Verbindung zu Marcel Schmelzer. Okay. Sein Bruder und sein Vater hören, glaube ich, diesen Podcast. Ja. Liebe Grüße. Wie haben Sie Marcel Schmelzer eingeschätzt damals?
Ja gut, er war bei Borussia auf der linken Seite auch, sag mal, eher halt einer, der nach vorne seine Akzente, weiß ich nicht, aber er war so halt so nie richtig, ne, offensiv, aber auch defensiv weiß ich nicht, ob man ihm so 100% trauen konnte.
Also in der Tradition der eben erwähnten Linksverteidiger. Naja, müsst ihr halt wissen, wie ich hoffe, dass ich Schmelle jetzt nicht treffe irgendwann demnächst.
Ich jetzt die letzten 15 Jahre zurückdenke, ich kann mich da wirklich nicht an den Guten erinnern. Der Beste, der mir da einfällt, war Philipp Lahm bei der WM 2006, als er das Tor beim Eröffnungsspiel schießt, als er zur linken Seite gespielt hat.
Stimmt.
Ja, in Costa Rica, ist das eine Position, wo man wirklich am meisten Potenzial hat, also generell, ob jetzt zweite Liga, erste Liga, keine Ahnung, dritte Liga, ist ja auch Profibereich. Ich glaube, der Sprung geht da relativ schnell. Und wenn ich jetzt mal Marcel Schmelzer nehme, der war ja damals auch ähnlich wie Maximilian Mittelstädt oder Robin Gosens oder David Raum oder jetzt nehme ich mal Alfonso Davis von Bayern, eher Offensive. Und das ist natürlich, wenn man die auf die Linksverteidigerposition stellt und auf den Schienenspieler, die haben das Verteidigen im Zweikampf natürlich nicht erfunden, weil die erstmal grundsätzlich sich im Dribbling durchsetzen wollen oder eine Flanke schlagen möchten. Von daher ist das, glaube ich, ein kleines Problem, was wir da haben.
Wahnsinn, was sagst du sonst so zur Vorrundengruppe? Anderen Mannschaften, Ungarn?
Schweiz finde ich viel, viel interessanter. Ich finde, die Schweizer machen ähnlich wie die Österreicher in den letzten Jahren da echt einen relativ guten Job, was das angeht. Viele Profis spielen ja auch in den größten Ligen. Gerade bei Österreich ist das sehr auffallend. Ich bin echt gespannt drauf und ich glaube, dass es echt dann für den Turnierverlauf auch relativ spannend werden kann, weil relativ früh relativ große Gegner kommen.
Wie schätzen Sie, wenn Sie da so durchgucken, wie schätzen Sie die Stärke dieser Teams ein? Ungarn, Schweiz?
Wie gesagt, bin überrascht, dass jemand, der so theoretische Fähigkeiten hat, in der Praxis das nie umsetzen konnte.
Ich hätte nur einen guten Trainer gebraucht, der mich wirklich schleift.
Dass ihr euch beide verbündet, kotzt mich so an.
Ich war damals ein bisschen übergewichtig in der Jugend, also bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr.
Herr Markert, wenn Sie jetzt bitte gesagt hätten, das sind Sie doch immer noch, ich hätte ihn vorher...
Aber er hat gesehen, dass ich nichts gegessen habe.
Ich war der Einzige, der gegessen hat vorhin. Ja, ist geil. Ach, ist das herrlich.
Die Schweizer sind sicher ein beachtenswerter Gegner. Also die wird man nicht so leicht schlagen können. Aber die Ungarn, auch wenn wir irgendwie da uns schwer tun, die Ungarn sollten wir dann halt schon schlagen.
Haben Sie einen Turnierfavoriten?
Eigentlich nicht. Wie gesagt, die Franzosen sind für mich nach dem letzten Jahr völlig rausgefallen. Das, was ich von denen gesehen habe bei den Länderspielen, dann war ich noch unglücklicherweise beim Europapokal-Halbfinale Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Und was ich da gesehen habe, haben mir die Augen getränt. Und von daher kann ich also nie guten Gewissens die Franzosen unter die letzten vier beurteilen. Insofern, die kommen für mich nicht in Betracht. Bei den Spaniern, wie gesagt, die sind ja immer gut, aber anscheinend halt aber auch nicht mehr gut genug. Die Engländer, die werden immer wieder genannt. Da tue ich mich halt auch schwer, weil die haben schon lange nichts mehr gewonnen. Und dann komme ich irgendwann dahin, dass ich sage, also die Portugiesen, die sind gute Kicker und die sind auch sagen wir, professionell, die verstehen das Spiel und denen traue ich bei so einem Turnier dann auch zu, dass sie sich letztendlich durchsetzen. Deswegen tippe ich, wenn ich auf jemanden tippen muss, auf die Portugiesen.
Oh, das halten wir fest.
Das ist stark. Okay. Ich glaube, da wird es in der Vorrunde schon das erste Mal richtig kriseln.
Bei den Portugiesen?
Ja.
Bist du eigentlich angetreten heute Morgen um 4.30 Uhr? Wir sind 500 Kilometer hergefahren, um Herrn Magath die ganze Zeit zu ärgern. Was
sagst du mit dir? Also zum einen,
widersprichst du hier dem Großen.
Hat sich die ganze Fahrt über eingelesen.
Hast du richtig eingelesen und hat gesagt, kann ich den richtig, richtig kitzeln?
Also zum einen bin ich da komplett dabei, dass es keinen Top-Favoriten in diesem Jahr gibt. Weder die Engländer noch die Franzosen. Bei mir hat sich die französische Nationalmannschaft durchgesetzt, weil sie für mich die besten Einzelspieler haben. Und auch die gestandenste Verteidigung. Das ist so mein ausschlaggebender Grund gewesen. Und die Portugiesen, dann gibt es ja...
Spielen die mit dem, der da bei Bayern nicht spielt?
Der sitzt draußen.
Ah, der ist draußen. Der
Upamecano, der die letzten 15 Spiele unter Tuchel wirklich gar geil, keine Rolle gespielt hat.
Wie ihr zwei auch gerade versucht habt, in so einer Geheimsprache zu sprechen. Hallo, das ist der geheime Logen-Fußball-Podcast.
Und Frankreich ist in der Offensive zu brutal, dass die nicht pro Spiel mindestens zwei Tore schießen. Da bin ich von überzeugt.
Du hast vorhin im Auto was gesagt, da wäre ich fast von der Spur abgekommen, dass für dich Österreich ein Geheimfavorit ist.
Tatsächlich ja.
Herr Magath?
Na, ab und zu kommt halt der Amateur doch durch.
Das ist schön. Ja, ich überlege gerade, wo ich den Sponsor herkriege, damit Herr Magath für dich einmal als Trainingseinheit buchen kann. Ja.
Dazu kommen wir gleich, da habe ich noch eine kleine Anekdote vorbereitet.
Ja. Okay, aber letztendlich sind wir damit durch, vielleicht auch für Sie persönlich. Es war ja auch relativ schwer, den Termin zu kriegen, sind relativ eingebunden. Sind Sie auch innerhalb der EM als Fachmann irgendwo gebucht? Können wir Sie hören, sehen, lesen?
Ja, also wir können, wenn Sie was über die deutschen Spiele wissen wollen, dann am nächsten Tag bei Sky einschalten und da kommentiere ich dann die deutschen Partien.
Ah, das ist stark. So als Co-Kommentator die Live-Spiele?
Ja, also ich kommentiere. Also ich analysiere dann unsere Partien vom Vortag.
Ne? Sind Sie da so offen und bissig wie bei uns?
Ich bin nicht bissig.
Also da dann ja.
Ich bin eigentlich immer viel zu nett.
Okay, ja schön, das ist geil, das werde ich mir geben, das hört sich gut an. Das bedeutet, die ganze Zeit ist das aus einer bestimmten Region, aus einem Ort oder reisen Sie irgendwie dann so rum auch während der EM?
Ja, wahrscheinlich auch
von zu Hause her.
Aus München, oder?
Ja, aus München, ja klar. Gut, ich bin beim Eröffnungsspiel, also gegen die Schotten, das schaue ich mir doch an.
Oh, da könnt ihr beide euch irgendwo treffen, wenn du da auch bist.
Nach dem Spiel.
Nach dem Spiel auf dem schottischen Whisky. Sensationell. Okay, und wie nehmen Sie die Stimmung überhaupt wahr? Es gibt ja tausend Diskussionen. Ich nehme irgendwie auch wahr, dass sehr viel Marketing gemacht wird rund um Trikots und diesen ganzen Quatsch, als ob Adi das nochmal richtig Vollgas geben möchte, um nochmal wirklich die letzte Kuh, die da am Start ist, nochmal voll zu machen, den Topf.
Na gut, ich glaube, das ist halt allgemein so, dass halt immer mehr Marketing gemacht wird und ich sehe das halt, auch da sehe ich das wieder eher kritisch, weil meiner Meinung nach haben wir in der Gesellschaft, nicht nur im Fußball, ein großes Problem, einfach dieses, dass wir zu viel Information haben. Jeder redet über jedes Thema und jeder weiß auch irgendwas. Und ne, das richtig Schöne am Fußball ist, jeder hat auch irgendwann ein bisschen recht. Und von daher, ja, kann man also im Grunde gar nicht mehr diskutieren, weil ja, jeder hat recht und keiner weiß was.
Schön. Wie finden Sie das Trikot, das rosa Trikot? Oder ist Ihnen sowas egal?
Ja, was heißt? Sag mal, das sind ja die Dinge, die man halt dann richtig einordnen muss. Ja, wie gesagt, diese Dinge haben einfach bei uns viel zu viel Raum. Also wir kümmern uns nur noch darum, wie sieht das Trikot aus, wie ist die Frisur, ne, wie ist, was weiß ich, der Ball.
Ne, der Fußballschuh, ganz wichtig.
Der Schuh, ja gut, ne, die werden wahrscheinlich zu jedem Spiel oder vielleicht für jede Halbzeit einen anderen Schuh haben, ne, weil das halt die beiden Adidas und Nike so wollen. Ne, und von daher, auf diese Dinge halt wird so viel Wert gelegt, dass man halt vom Wesentlichen auch abgelenkt ist. Und insofern sehe ich halt auch dieses kritisch, ne, dass wir uns wieder damit beschäftigen oder die Art und Weise, wie die Mannschaft bekannt gegeben wurde. Liebe Gott, also was soll man dazu noch sagen?
In Ihrer Zeit, als Sie gleichzeitig verantwortlich waren für Sportliche, als Sportdirektor und auch als Trainer, wurden Sie mit sowas konfrontiert? Durften Sie da Ihre Meinung sagen oder mussten Sie da auch so eine Resilienz entwickeln und sagen, okay, macht euren Kram, aber lasst mich im Training in Ruhe?
Nein, ich bin ja unter anderem auch deswegen so beliebt in der Fußballbranche, weil ich halt damals schon immer alle, die mit Marketing gekommen sind, die habe ich weggeschickt, weil ne, ich habe gesagt, die Fußballspieler, wenn die zum Training kommen, dann kommen die, um sich zu verbessern, um sich aufs Training zu konzentrieren und nicht um noch vorher über Marketing und wo das Geld hin soll und wo das Geld herkommt, ne, sich zu unterhalten. Ich habe alle, die nichts mit Fußball zu tun hatten, habe ich da weggeschickt und habe gesagt, die sollen nach dem Training wiederkommen und nach dem Training war aber schon Feierabend und kam keiner mehr. Und da hatten die Spieler ihre Ruhe.
Aber man muss ja sagen, der Mitarbeiter von Adidas, der dieses Trikot entworfen hat, ist für mich der Mitarbeiter des Jahrzehnts wahrscheinlich bei Adidas. Ich durfte ja auf Mallorca sein bis gestern. Wie sich das für einen Amateurfußballer gehört, ja.
Ja, das ist richtig. Haben Sie sowas jemals gemacht? Mallorca-Fahrten?
Ja, ja. Da habe ich viele Amateurmannschaften gesehen.
Von ihrer Hacienda aus rundgucken zu das Fernglas ist da ein Spieler von mir dabei.
Dieses Trikot, dieses also, neue hatte doch tatsächlich jeder an.
Echt,
und
ja.
Jede. Also das war wirklich ja. Für Adidas eine Goldgrube. Ohne ich zahlen kenne.
Na, da freuen wir uns ja.
Ich hab
zum Abschluss der DFB-Kooperation.
Ja. Adidas da nochmal einen Kuh gelandet.
Ja. Deshalb machen die das, glaube ich, auch. Ich habe gestern gesehen, dieses 100 Euro für so ein Trikot ist natürlich Wahnsinn, ja.
Auf Mallorca nicht.
Und warte mal, waren das die Originalen?
Bestimmt.
Bist du da? Nee, ich habe so eine Rechnung gesehen von ein paar klugen Journalisten, die da ausgerechnet haben, dass von den 100 Euro wirklich 20 bei Adidas bleiben, nach Abzug aller anderen Sachen irgendwie. Und wenn du dir überlegst, dass bis zu 1 Million davon verkauft werden oder sogar mehr, Hut ab. Wirklich, hast du wahrscheinlich dann recht behalten. Das ist irgendwie ist nicht schlecht. Wollen wir mit der offenen Fragerunde beginnen?
Also wenn das so ist, dann können wir ja sicher sein, dass die nächste oder übernächste Weltmeisterschaft in China stattfindet.
Das kann durchaus sein, ja. Also würde ich mich nicht mal wundern, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht.
Ne? Ja.
Aber dann würde ich die These von vorhin nicht bestätigen, dass das Heimteam immer weit kommt.
Du, das sagt man nicht.
Also, nein. Die chinesische Nationalmannschaft, nein.
Also was sagt der Profi da dazu?
Ich bin kein Profi, also, ich betrachte das, als ob Sie das noch nicht gemerkt haben, dass ich hier nicht der Profi bin, Herr Magath. Nee, ich sage so, wenn ich beobachte, immer wenn China irgendwie was versucht hat, ist da auf unterschiedlichsten Wegen einiges möglich gewesen. Egal, ob das jetzt abgeworbene Trainer oder sonst irgendwie was sind, zusammengekaufte Menschen oder bis hin zu Substanzen, die da einfach durchgereicht werden, um Menschen schneller, größer weiterzumachen. Also weiß nicht, aber Substanzen allein machen natürlich auch keinen Fußballer.
Ich spiele das nicht ganz so im Bilde wie Sie. Ich denke eher daran, dass bei einer Weltmeisterschaft wie, wann war das, 2002, da ist eine, war ja in Japan und Südkorea.
Da ist eine Mannschaft relativ weit gekommen,
aus der
Gegend.
Relativ weit gekommen, ja.
Aber siehst auch eine,
ja.
Eine
hat er recht, siehst du, das Argument, da war ich kein Profi.
Ist
bin,
auch eine relativ recht. Schlechte deutsche Mannschaft ins Finale gekommen, das muss man ja fairerweise auch sagen.
Meinst du, da war der Fußball...
Also wie 1986, ne? Da waren ja auch nur Rumpelfüße unterwegs. Aber wir haben es tatsächlich bis ins Finale geschafft.
Da war auch die Breitseite.
Hat er mitgespielt übrigens.
Ich weiß.
Da ist aber zu Unrecht vom damaligen Trainer ausgewechselt worden.
Nein, also 2002 war ja tatsächlich schon eine durchschnittlich deutsche Mannschaft, das muss man ja sagen, die überperformt hat.
Ja.
Also, war ich denn da? Weiß ich gar nicht.
Neuer auf der Welt. Sag mal, offene Fragerunde.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Meine offene Frage wäre, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir beide noch rumgescherzt. Da ging es noch um den offenen Trainerposten beim FC Bayern München.
Ja, ja.
Jetzt haben die sich für wen anders entschieden.
Ja.
Gab es ein Gespräch vorher? Oder waren das wirklich nur Quatscherei, die wir untereinander gemacht haben, Backstage?
Es war sicher eine schwere Entscheidung für den FC Bayern und man hat ja auch sich da lange mit beschäftigt und insofern glaube ich, dass man eben nach Durchsicht aller Daten dann den richtigen gefunden hat. Also ich drücke ihm die Daumen. Ich freue mich, dass es wenigstens ein ehemaliger
Hamburger?
Hamburger, als Hamburger würde ich ihn nicht bezeichnen.
Aber den Belgier.
Ein ehemaliger Klassenspieler jedenfalls als Bayern-Trainer jetzt genommen wurde, weil ich glaube nach wie vor, dass halt Praktiker, ehemalige, die selbst gekonnt hatten, doch auch noch ein bisschen mehr Einfluss auf die Spiele vielleicht haben, als es dann diejenigen besitzen, die mit den Daten argumentieren.
ich sehe das komplett genauso. Was mir bei Vincent Kompany gefällt, dass er einen guten Trainerweg bisher hatte. Normalerweise ist es ja so mit Ehemaligen, die mal konnten, die dann gleich oben einsteigen und sang- und klanglos scheitern. Oder die tatsächlich über den kleineren Weg kommen. Ich glaube, er war beim ersten Anderlecht relativ erfolgreich, hat dann Burnley trainiert.
Er war da. Wie erfolgreich, das kann man als Außenstehender gar nicht beantworten. Ne,
er ist Meister geworden.
Bitte?
Er ist Meister geworden mit Anderlecht.
Ja, okay.
Also Erfolg nehme ich als Titel, dann revidiere ich das.
Ja.
Genau. Mit Burnley aufgestiegen, auch für den Verein ein Erfolg. Und finde ich das mal gut. Und ich glaube, in Durchsicht aller Kandidaten, die noch da waren,
das ist ja der Satz, der halt richtig krass ist. Ja.
Das ist doch okay, also das ist ja ganz normal. Also wenn man, es geht ja jedem so, dass man nicht immer das bekommt, was man sich als erste Regal stellen möchte. Von daher finde ich das erstmal, ist eine mutige Entscheidung. Und ich glaube auch, dass ich hätte mir ihn zwar eher vor 7, 8 Jahren gewünscht als Verteidiger bei Bayern, als jetzt als Trainer, aber ich glaube schon, dass er nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Spiel bei Bayern München haben wird. Gerade was auch das Verteidigen angeht, was ja Bayern in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt ausgezeichnet, aber Bayern hat so viele Gegentore bekommen wie sonst nie.
Danny ist übrigens wirklich Bayern-Fan.
Oh ja, gut.
Jeder hat sich damals gefreut, Herr Magath, als sie Trainer geworden sind bei Bayern.
Du hast dich damals gefreut?
Ja.
Schwörst du, dass du das jetzt nicht nur sagst, weil die Stimmung hier so gut ist?
Tatsächlich. Und ich war auch einer damals der wenigen in der Schule, die gesagt haben, dass ich die Trainerentlassung nicht nachvollziehen kann.
Ne, die konnten relativ wenige nachvollziehen damals.
Es gab wesentlich... Wie soll ich sagen?
So geil, dass wir beide uns gerade unterhalten. Wir könnten ihn fragen. Frag ihn doch mal, wie das damals ihr Wesen ist.
Wie das damals? Wie läuft denn so eine Trainerentlassung bei Bayern München?
Ja, ich weiß nicht, ob es da allgemeingültige Regeln gibt. Also eine Regel, die hat ja doch dann mein Trainerkollege aus Italien, Ancelotti, der hat die ja dann auch öffentlich gemacht. Ich habe darüber bis dahin nicht geredet. Und er war ganz entsetzt, dass es bei Bayern München halt möglich war, dass die Spieler vorbei am Trainer zum Boss gerannt sind und sich dann über den Trainer ausgeweint haben. Das war damals, als ich mit Bayern zweimal Meisterschaft und Double gewonnen hatte, ganz genauso. Und von daher war das, denke ich, schon mal strukturell bei Bayern so, dass eben der Boss die Meinung der Spieler gerne gehört hat, ohne den Trainer. Und so hat man auch, ne, mich hatte man ja geholt 2004, weil man in der Mannschaft Disziplin und körperliche Fitness vermisst hat. Und nach zweimal das Double war dann anscheinend genügend Disziplin wieder in der Mannschaft und auch genügend Fitness, sodass man sich entschieden hat, dass damit jetzt Schluss sein soll und jetzt mal wieder die Spieler zur Normalität zurückkehren sollten. Und von daher hat man dann mich entlassen, womit ich, wie gesagt, völlig, einverstanden war. Ich habe das sogar als Auszeichnung angesehen. Beim FC Bayern geht es halt nicht darum, Spieler zu entwickeln, ne, oder eine Mannschaft zu entwickeln. Da geht es halt nur darum, die Spieler bei Laune zu halten und ja, mit ihnen, ne, jeden Tag zu reden, was denn jetzt die Oma macht und was jetzt denn der Wellensittich angestellt hat. Und dann ist die Welt in Ordnung. Und das ist nie meine Welt. Von daher war ich also eher froh und, ne, bin ja dann auch, also ich bin nie im Streit gegangen, aber ja, der Verein hat das als besser angesehen.
Da muss ich noch einmal nachfragen. Ja. Sie sagen, man hat sie geholt als jemand, der Disziplin reinbringt und Fitness.
Ja, ja.
Und wie schafft man das denn aber bei Bayern München, diese Spieler, die ja das genau fordern, was sie gesagt haben, wie geht's dem Wellensittich und welche Farbe hat das neue Paar Schuhe, wie kriegt man in diesen Spagat hin?
Ich habe keinen Spagat, weil ich habe nie nach dem Wellensittich gefragt. Ich habe meine Philosophie versucht in den Club zu bringen, indem ich halt Wert auf Trainingsarbeit gelegt habe, indem ich eben auch Disziplin eingefordert habe. Ja, das sagen wir für den Außenstehenden, wenn er wissen will, warum so viele immer weinen über meine sogenannten Methoden. Ich habe eben die Auffassung, dass ein Spieler, der siebenstellig verdient, für den Verein im Grunde Tag und Nacht zur Verfügung stehen muss. Sprich, er müsste alles dafür tun, dass er halt fit ist und leistungsbereit. So meine naive Auffassung. Und deswegen habe ich keine Trainingspläne ausgegeben. Das heißt, ich habe am Training oder am Ende jedes Trainings habe ich immer gesagt, wann das nächste Training stattfindet. Das ist natürlich übel, vor allem für Menschen, die dann ihre Freizeit nicht so richtig planen können. Wenn man also dienstags vormittags Training hat und dann das nächste Training mittwochs nachmittags ist, wenn man das schon 3 Tage vorher wüsste, dann könnte man theoretisch nur, also könnte man dann dienstags mittags einen Flug buchen nach, nehmen wir mal Barcelona oder London oder Paris. Man könnte dann noch einen PR-Termin oder ein Fotoshooting oder sowas machen, könnte dann abends zum Beispiel in Barcelona um 22 Uhr noch schön essen gehen und trinken gehen und könnte dann noch Abend genießen und am nächsten Tag muss man sich dann halt beeilen, muss man gucken, dass man dann rechtzeitig um 13 Uhr sowas wieder in München landet, damit man um 15 Uhr rechtzeitig beim Training ist und dann hat man doch eine schöne Freizeitgestaltung gehabt. Man hat sich dann nicht so sehr auf das nächste Training vorbereitet, aber warum auch. Ne?
Um ein viel zitiertes Bild zu beschreiben, ich stell dir wirklich mal vor, Felix Magath sagt zu Mehmet Scholl, wie gefällt denn Peterchen die neue Auslegware für einen Vogelbauer? Ich stell mir das total krass vor. Und die Idee, die Sie jetzt gerade auch sehr ausführlich gesagt haben, die ist natürlich klug, den Spielern das so nicht zu sagen, dass die sich darüber aufregen. Ist natürlich irre, ja. Und für mich als Fan und so, der das damals auch mit beobachtet hat, mich würde natürlich interessieren, welches waren die faulen Säcke, weißt du? Und wer ist wirklich so einer, der beim Boss weint, am Trainer vorbei, was ich, um mal einen Bezug zum Amateurfußball zu ziehen, das ist da total verpönt, glaube ich. Da würde, so, also, oder sehe ich das falsch? Also so am Trainer vorbei zu irgendeinem Vereinsvorsitzenden zu gehen und zu sagen, das Training ist mir zu hart, würde man in so einem Amateurverein, Kreisklasse, der Geächtete sein.
Ja, sind ja aber zwei am verschiedene
Welten. Am Doofanger. Nur muss man stehen, Amateuren.
Danke für den Übergang.
Da bin ich ja da richtig.
Nein, wir sind am Wochenende nicht aufgestiegen. Und ich mache das ja immer sehr direkt.
Muss ich jetzt nochmal die Taschentücher holen?
Nein.
Okay, gut.
Entscheidendes Spiel.
Wir hatten ein entscheidendes Spiel, wir waren Tabellenführer und haben das Spiel verloren. Und wir waren punktgleich und der Zweitplatzierte hat unentschieden gespielt.
Ja.
Beim abstiegsbedrohten Verein und ist damit mit einem Punkt Vorsprung aufgestiegen. Und ich mache das dann immer direkt. Neben mir saß der Trainer und der sportliche Leiter. Und bei dem Abschlussessen habe ich ihm gesagt, wie lange denn zum sportlichen Leiter, wie lange er denn jetzt noch warten will, bis er den Trainer rausschmeißt. Ja, das ist jetzt das zweite Jahr, in dem wir nicht aufgestiegen sind. Ich mache das dann sehr direkt. Ich glaube, anders macht das.
Aber ein bisschen lag es auch an dir. Sinn.
Tatsächlich, ja.
Wie viele Tore hast du gemacht diese Saison?
21.
21 Tore, 2 Matchbälle und in beiden Spielen macht er keine einzige Bude und die verlieren 0-3 gegen 2 unterklassige Vereine. Ja, das letzte Spiel war Tabellendritten, glaube ich.
Ja.
Aber das vorletzte Spiel habt ihr gegen fast abstiegsbedrohten Verein irgendwie gespielt. Mein alter Verein übrigens. Beide mal 0-3. Was sagen Sie dann zu so einem Stürmer? Nicht abgeliefert, oder?
War er auf Mallorca vorher.
Im Gedanken schon. Du hast die du wolltest Herrn Magath nach einem speziellen Spieler fragen.
Genau, ich durfte mal vor ein paar Jahren in der Oberliga Süd gegen Kevin Panovic spielen.
Ja.
War mein direkter Gegenspieler. Ich glaube, damals war es ein Offensiver.
Hat er Innenverteidiger gespielt?
Da hat er Innenverteidiger gespielt. Ja. Wieso haben Sie es denn nicht geschafft, diesen Spieler fit zu bekommen?
Ja, weil er nie wollte. Das ist ja einfach. Wenn jemand was nie will, dann geht's halt nicht.
Dann haben Sie auch keine Methoden mehr?
Nein, wie gesagt, ich bin ja auch nicht von Kevin Pannewitz beauftragt worden, ihn alleine fit zu machen, sondern meine Verantwortung galt der Mannschaft von VfL Wolfsburg und ich habe einem Spieler wie Kevin Pannewitz die Chance gegeben, weil ich ihn für fußballerisch geeignet hielt, dass er eine Chance bekommt, sich zu entwickeln und in einer Bundesligamannschaft dann auch einen Platz zu finden. Diese Chance, ja, hat er natürlich, weil das sagen natürlich immer alle Spieler, alle wollen die Chance, aber das Thema ist ja nicht, ob ich eine Chance will, sondern was bin ich bereit zu tun, um diese Chance zu nutzen. Und Kevin Pannewitz hat dann halt einmal nach ein paar Wochen Training hat er dann einen Schwächeanfall gehabt und hat sich abgemeldet mit Grippalinfekt oder irgendwie sowas. Der hat dann 8 Tage gedauert und als er dann nach 8 Tagen ungefähr, also es können auch 9 gewesen sein, dann wieder zurückkam, vielleicht hat er es vergessen gehabt, bei mir war es immer so, auch das eine unangenehme Eigenschaft von mir, dass ich alle Profispieler jeden Tag vor dem Training und nach dem Training auf die Waage stellen lasse, um das Gewicht zu kontrollieren.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ja, selbstverständlich. Ja, das ist unangenehm, ich weiß, das ist ein großer Aufwand, wenn man sich vor dem Training nackt oder fast nackt auf die Waage stellen muss und dann hinterher nochmal. Aber ich habe es trotzdem halt verlangt und dann war bei Kevin, obwohl er halt 8 Tage krank war, schwer krank war, dann 5 Kilo oder was mehr drauf als vorher. Und dann, fehlen mir dann einfach die Worte und ich habe dann auch halt nicht erklären können, wie sowas geht und habe mich dann von Kevin getrennt.
Okay, es gab dann kein Straftraining, sondern es war dann okay.
Das war dann.
Wie sieht denn so eine schwerste, anstrengendste Trainingseinheit bei Ihnen aus?
Das ist ja unterschiedlich.
Es ist, sagen alle, Sie sind der Herrscher über die Medizinbälle. Durfte ich auch schon ein bisschen mit Medizinbällen trainieren? Mir fallen halt so maximal 3 Übungen ein. Ziehen Sie daraus eine ganze Trainingseinheit?
Wenn Sie wollen, kann ich das machen. Aber
danke. Ich glaube, aktuell nein.
Ich glaube, dass das ja eine Geschichte ist. Sie waren irgendwann mal da, irgendwer musste was schreiben. Also ich glaube, die Frage nach dem Medizinbällen ist, glaube ich, ich hätte die nicht gestellt, Danny.
Ne? Nee.
Freuen Sie sich immer die Frage? Oder ist so?
Was heißt, freuen Sie sich über die Frage? Das Problem ist doch, wie gesagt, dass ein Thema halt, wie gesagt, völlig einseitig betrachtet wird. Also dieses Problem hat mit dem Medizinball nichts zu tun. Wir hatten vorhin schon mal irgendwie so einen Ansatz mit Ihrer Statistik und Baseball. Wie gesagt, kann das gar nicht begreifen, wie man halt dahergeht und Baseball oder American Football mit Fußball vergleichen will. Das sind völlig verschiedene Sportarten. Und wie gesagt, ich maß mir nie an, Baseball oder American Football zu beurteilen. Aber dass die irgendwelche Daten noch und nöcher erheben, schenke ich denen. Das interessiert mich gar nicht, ob die mit Daten umgehen oder nicht umgehen. Aber wie gesagt, es ist kein Fußballspiel. Ein Fußballspiel verändert sich in jeder Hundertstel Sekunde. Weil sie haben 22 Spiele auf dem Feld, die sich bewegen oder bewegen können, wenn sie wollen. Dann haben sie noch einen Ball dazu, der im Grunde immer rollt, wenn er nicht gerade dann im Seitenaus irgendwann gelandet ist oder der Schiedsrichter unterbrochen hat. Also sie haben immer eine Veränderung der Spielsituation. Insofern frage ich mich, welcher Größenwahnsinnige will denn diese Daten erfassen, um sie zu beurteilen? Ja, ich habe von Computer keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Daten so ein Computer verarbeiten kann. Aber wie gesagt, sie machen halt wirklich nur Fehler, wenn sie anhand Daten dann Fußballspiele oder Fußballspieler beurteilen. Und insofern kann ich also auch da dieser Sache nichts abzugewinnen, weil das der verkehrte Ansatz ist. Wenn ich doch mit einem Medizinballtraining ja, einen Spieler besser mache, sprich sagen wir, die Rumpfmuskulatur so verstärke, dass er eben dadurch, dass er eine gute Rumpfmuskulatur hat, wenig verletzungsanfällig ist, dann muss man das halt einfach mal registrieren. Ja, und wenn eben bei mir nicht nur mit Medizinball trainiert wird, sondern die Spieler eben fast immer mit kaum Verletzungsproblemen konfrontiert sind, sondern fast immer die gesamte Mannschaft zur Verfügung steht und nicht medizinische Abteilung aufgebläht wird, weil wenn noch ein Physiotherapeut und noch ein Arzt und noch was braucht, ja dann wie gesagt, würde ich mal wissen, warum wir dann über den Medizinball diskutieren. Ja, also wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Wenn ich jetzt dadurch mehr Verletzte hätte als andere, sage ich, okay, theoretisch könnten sie recht haben. Aber wenn ich doch die fittesten Spiele immer gehabt habe, das hat immer jeder bestätigt, auch dann, wie gesagt, ich habe keine Daten erhoben, aber die Nationalmannschaften haben ja immer Daten erhoben und meine Spieler komischerweise, auch ohne, dass ich das kontrolliert habe, hatten dann ne, Laktatwerte, die zu den Besten gehört haben. Bevor sie bei mir trainiert hatten, hatten sie mit die schlechtesten Laktatwerte. Wie gesagt, das hat mich aber auch nie interessiert, nur das war halt so. Deswegen verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Ne? Wie gesagt, da müsste ja die Kommunikation müsste ja ganz anders laufen. Die müsste ja laufen, wie kann das angehen, dass der Magath mit Medizinbälle die Spieler so fit macht? Ja?
Und warum machen die anderen das nicht? Ich glaube auch, dass das klang eigentlich eher nach so einer, also war das nicht sogar in der Zeit, als Spieler sich beschwert haben, dass alles so schwer ist, da nimmt man dann irgendwie einen Medienkumpel und der lanciert dann sowas in der Zeitung und dann hat man irgendwie was zu schreiben und dann kann man ja auch Politik gegen Trainer machen oder ein Stimmungsbild aufbauen und so weiter. Mit sowas hat das doch eigentlich damals zu tun gehabt, oder? Es geht doch gar nicht, ging doch gar nicht um die Medizinbälle.
Das hatte nichts mit damals zu tun, das ist ja heute noch viel schlimmer geworden. Ja, selbstverständlich gibt es da diese Beziehung von Spieler und vor allem Spielerberater mit Journalisten. Mhm. Die Spielerberater wollen natürlich ihre Spieler immer besser verkaufen und dann ne, brauche eben gute Kritiken. Ne? Und gute Kritiken kriege ich halt, wenn ich ein gutes Verhältnis zum Journalisten habe und dem Journalisten halt
Sachen
immer stehen, mal Informationen gebe, ne, die er gut verarbeiten kann. Ne, dann kommt eben auch ein Spieler gut weg. Ne? Und es gibt halt bei einer Mannschaft 30 Spieler, es gibt nur einen Trainer, dann können Sie sich ja denken, ne, wer da vorne ist.
Sehen wir Sie eigentlich nochmal als aktiver Trainer irgendwo, irgendwann? Vielleicht auch mal irgendwo, ich weiß ja, Sie haben ja auch...
Das will ich für Sie hoffen.
das wollte ich schon sagen, weil Sie haben ja auch so eine kleine Beziehung zu Sachsen-Anhalt. Es gibt ja da so eine kleine Möglichkeit, dass Sie da auch wohnen könnten, theoretisch sogar mondän, oder? Also...
Wo muss ich hinwechseln?
Ich glaube, was musst du bezahlen, damit er dich aufnimmt? Was kostet für dich ein Stammplatz bei Felix Magath?
Nein, er hat mich heute schon überzeugt.
Ich wäre ihr Lieblingsspieler gewesen. Ich könnte relativ schlecht Fußball spielen.
Gleich gehe ich raus.
Desto höher ich gekommen bin, desto mehr musste ich über die Fitness machen und war damals tatsächlich einer der fittesten Spieler. Damals.
Ich glaube, wenn wir jetzt das Gespräch vor 2 Jahren geführt hätten, dann wärst du heute vielleicht in Herzogenaurach.
Ich wäre dein Berater mit einem direkten Draht zu Adidas. Ach, wäre das schön.
Die Frage war eine andere. Entschuldigung, ich habe unterbrochen.
Ja, bitte.
Die Region in Sachsen-Anhalt?
Ja, also sind Sie öfter auch in Sachsen-Anhalt oder ist das einfach nur so Zeug? Und wenn es zu privat ist, brauchen Sie auch gar nicht antworten oder sowas, aber wir unterhalten uns auch kurz.
Ja, ich hätte theoretisch einen Wohnsitz in Sachsen-Anhalt, ja.
Dürfen Sie sagen, in welchem Gebiet, in welchem Kreis oder? Können Sie nicht dürfen. So,
Doch, aber Wörlitz. Kennst du Wörlitz?
Wörlitzer Park. Kennst du diesen Wörlitzer Park? Ja, alles, Herrn Magath.
Nie gar nicht.
Inklusive Hotel, da war ich mal drin. Da hatte ich mal ein Seminar.
Das Hotel Wörlitz. Ist schön.
Ja, das ist wirklich schön.
Das ist gut. Das ist eine gute Investition, Herr Magath. Ja. Hallo, liebe Tag 24 Leute, es ist Humor. Das ist gerade Humor. Ihr könnt eure scheiß Überschriftenmaschine gleich wieder ausknipsen. Da braucht ihr gar nicht erst mit anfangen mit diesem Unsinn. Herr Magath, das ist ein unglaublich schönes Gespräch gewesen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Sachsen-Anhalt auch nochmal über den Weg laufen würden oder sowas, wer weiß, was passiert. Und wenn sie irgendwo aktiver Trainer sind, und wir dann anklopfen, vielleicht erinnern Sie sich an die zwei Verrückten, also den einen Profi und den anderen Strobeligen aus Sachsen-Anhalt von Musste machen. Hast du noch einen Gruß für Herrn Magath? Hast du noch eine Frage abschließend?
Nee, vielleicht nochmal abschließend. Sie haben auch einer meiner Lieblingsstürmer trainiert, Edin Dzeko. Ja. Haben Sie den damals selber gescoutet?
Das war schlecht möglich. Ich war zu der Zeit auf Puerto Rico und habe mich da am Pool gelangweilt und dann ereilte mich ein Telefonat mit Professor Windeckern, der mich gefragt hat, ob er eben mit mir reden können, weil die Wolfsburger suchen Sportdirektor. Und dann hatte ich dann ein Flugzeug genommen, bin nach Deutschland geflogen und habe mich mit den Verantwortlichen da geeinigt, bin dann wieder zurückgeflogen, weil meine Familie war ja mit in Urlaub und wir hatten dann noch 10 Tage Urlaub weiter geplant, die wir auch dann nicht unterbrechen konnten. Insofern habe ich dann damals meinen Freund Bernd Hollerbach, der auch dann mein Assistent geworden ist, den habe ich gebeten, mal, weil ich vom Spielerberater den Namen zugeworfen bekam und habe gesagt, du sei mal so gut, Edin Dzeko macht sein erstes Länderspiel für Bosnien, flieg doch mal dahin und guck dir das an, ob er den gebrauchen kann, und er ist dann danach Bosnien geflogen, hat sich das Länderspiel angeguckt, hat sofort nach dem Länderspiel angerufen, ne, sofort kaufen.
Sensationeller Transfer.
Ne, dann habe ich da auch nie mehr nachgefragt, habe auch keine Scouting-Abteilung eingeschaltet, sondern habe dann ja Edin Dzeko verpflichtet für 3,9 Millionen und ja,
die für ein bisschen mehr ist er wieder weggegangen, oder?
Ja.
Ein bisschen.
Dafür war mir dann VW sehr dankbar.
Um einen guten Schluss in den Podcast zu finden, Magath ruft Hollerbach an. Was ist mit Dzeko? Und Hollerbach sagt, musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste
machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.